Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Diesen Herbst feiern wir 10 Jahre Kooperation zwischen dem Menschenrechtsfilmfestival This Human World und dem akademischen EPIR-Programm im ÖAD, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Nicht nur bewegende Einzelschicksale stehen im Fokus, sondern auch historische Zusammenhänge und der gemeinsame Wunsch, Menschenrechte zu wahren. 10 Jahre einer Kooperation, in der sich Film und Forschung auf Augenhöhe begegnen. In dieser Jubiläumssendung hören Sie Fundstücke der vergangenen 10 Jahre aus unserem Radioarchiv mit über 200 Sendungen zu Entwicklungsforschung und internationaler Zusammenarbeit. Wir werfen einen Blick zurück auf Gespräche, auf Filme, die nicht nur erzählen, sondern etwas auslösen und spannende Stimmen. Auch heuer setzen wir die Tradition fort. Am 6. Dezember 2025 laden wir wieder ins Kino zu Film und Gespräch ein. Im Zentrum steht der beeindruckende Doc-Film How to Build a Library über koloniale Spuren und kulturelle Teilhabe in Kenia. Gast ist Gabriele Slezak, Wissenschaftlerin an der Universität Wien und Graz sowie bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung tätig. Ein Ausschnitt aus einem früheren Interview mit ihr über Dekolonisierung von Wissen hören Sie ebenfalls als Teil dieses Rückblicks. Den Auftakt macht ein Beitrag aus 2014. Martin Stöbig spricht über die Idee, Film und Wissenschaft im Kino zu verbinden. Die Medizinanthropologin Ruth Kutalek stellt das EPIR-Projekt Ma Medani vor, ein Masterprogramm für Medizinanthropologie an der Universität Gulu in Norduganda, einer Region, die vom Bürgerkrieg gezeichnet war.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Welt im Ohr. Diese Sendereihe wird vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit gestaltet. Am Mikrofon begrüßt euch Elke Stinnig. In dieser Sendung sprechen wir über Wissenschaft, Entwicklung. Filmtage zum Thema Eat, Drink, Live, die vom 12. bis 15. März 2014 im Top-Kino in Wien stattfinden werden. Mit Spiel- und Dokumentarfilmen und interessanten Vortragenden aus Kenia, Uganda und Österreich werden Fragen der Ernährungssicherheit und der Ernährungssouveränität, des Klimawandels und der Wasserknappheit sowie der soziokulturellen Bedingungen von Gesundheit diskutiert. Zu Gast in dieser Sendung sind Martin Stöbig, Soziologe und verantwortlich für die Organisation der Filmtage und die Filmauswahl, und Ruth Kutalek, Medizinanthropologin der Medizinischen Universität Wien. Vielen Dank für euer Kommen. Martin, wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es ein besonderes Anliegen, die Filmtage mit Wissenschaft, Praxis und Kultur zu verknüpfen. Welche Überlegungen stecken dahinter?
Grundsätzlich war die Idee, dass wir überlegt haben, wie wir diese großartigen Forschungsarbeiten, die geleistet werden, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können und möglichst da auf verständliche Art und Weise einem interessierten Publikum näher bringen können. Und Film ist quasi das Medium, dass man diese Forschungsthemen zum einen mal für eine Diskussion bereitstellen kann. Also die Filme sind immer eine Diskussionsgrundlage und sollen das Thema an und für sich einführen. Und dann geht es darum, dass einfach Experten, die diese Forschungsarbeiten leisten oder auch durchführen oder daran beteiligt sind, diese Forschungsthemen dann erklären, die Ziele vermitteln und natürlich auch die konkreten Ergebnisse, die bislang erzielt worden sind. Und ganz wichtig war es uns einfach, das nicht an einem Ort der Universität durchzuführen, sondern an einem Ort der Begegnung. Und als Ort der Begegnung haben wir das Kino definiert, weil einfach, also gerade so wie es im Top-Kino ist, ja ein Laufpublikum vor Ort ist, das an und für sich mit dem Thema nicht im Kontakt steht, aber vielleicht dafür neugierig gemacht werden kann und eben auch daran teilhaben kann, an diesen Erforschungsergebnissen und Arbeiten.
Gut, aus deiner Sicht als Wissenschaftlerin, und du hast selbst auch schon an ethnografischen Dokumentarfilmen mitgewirkt, funktioniert dieses Konzept?
Ich denke, dass das eine sehr gute Methode ist und mir gefällt vor allem diese Kombination von Podiumsdiskussionen bzw. Vorstellen von Projekten kombiniert mit dem Erbringen von Filmen, die im Kontext stehen. Dass es einfach einen größeren Kontext bildet, sowohl was die Region angeht, als auch was die Themen angehen.
Das Thema dieser Filmtage lautet Eat, Drink, Live.
In Anspielung natürlich an dieses Buch Eat, Pray, Love haben wir es in einen wunderbaren Titel geschmiedet und haben das dann Eat, Drink, Live genannt. Eat deswegen, weil es eben das Thema Ernährungssouveränität, Ernährungssicherung betrifft. Drink, weil ja eine konkrete Auswirkung vom Klimawandel diese Wasserknappheit in der Region ist. Und Live, weil wir diesen Gesundheitsaspekt einbringen wollten. Also dieses Public Health Thema, das ja dann beim Projekt von der Ruth damit zur Sprache kommt.
Die Filmtage führen uns unter anderem nach Uganda und Kenia. Zur Einstimmung hören wir nun Musik vom ugandischen Künstler Kinobe. Musik vom ugandischen Künstler Kinobe. Martin, woher hast du den Kontakt zu diesem Künstler gehabt und kannst du uns kurz etwas zu diesem Künstler erzählen?
Ja, glücklicherweise haben wir wieder Kulturen in Bewegung als Partner der Filmtage bekommen und jetzt hat sich das genau wunderbar ergeben, dass der zur selben Zeit dann auf Tournee in Österreich ist und zur Premiere quasi sein erstes Konzert in Österreich abhalten wird. Das ist ein relativ junger Künstler, aber der trotz seiner Jugend eigentlich schon mit zahlreichen Superstars des afrikanischen Kontinents gespielt hat. Salif Keita, Angelique Kidjo, die, glaube ich, jeden, der sich in der Weltmusikszene ein bisschen beschäftigt, ein Begriff sind.
Zu einem weiteren Projekt, das im Rahmen der FIM-Tage vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um ein Masterprogramm zu Medizinanthropologie und internationaler Gesundheit, das in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien und der Gulu-Universität in Uganda durchgeführt wird. Das Projekt läuft im Rahmen von EBIR und wird von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Ruth, kannst du uns bitte zu Beginn erklären, was unter Medizinanthropologie zu verstehen ist?
Sehr gerne. Die Medizinanthropologie beschäftigt sich mit Krankheit und Gesundheit in unterschiedlichen Gesellschaften und wie Menschen Krankheit und Gesundheit wahrnehmen. Vor allem, wie sie die Ursache von Krankheit sehen, welche Strategien sie einsetzen, um Krankheit zu verhindern oder auch zu heilen und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen und wie diese verteilt sind. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass das, was als krank oder gesund bezeichnet wird, sehr stark kulturell, sozial und auch ökonomisch natürlich determiniert ist. Da die Medizinanthropologie ist prinzipiell eine Sozial- und Kulturwissenschaft und bezieht auch ihre theoretischen Konzepte aus der Sozialwissenschaft. Es geht prinzipiell darum, verschiedene Konzepte von Gesundheit und Krankheit einfach einmal darzustellen. Es geht darum, wie Menschen Krankheit klassifizieren, zum Beispiel, wie sie die Ursache von Krankheit sehen, wie sie auch die Diagnose sehen, die Diagnose auch umsetzen. Und es geht darum, wie sie die Prävention erkennen oder wie sie Prävention auch umsetzen.
Im Zentrum von EBIR steht ein partizipativer, bedarfsorientierter Zugang, der auf Respekt vor unterschiedlichen kulturellen Kontexten und Wissensansätzen basiert. Welchen Bedarf gibt es in Gulu und an der Gulu-Universität?
Wir haben das Projekt in Gulu angesiedelt, weil die Gulu-Universität noch nicht sehr lange besteht und sehr viele andere Universitäten in Uganda bereits Projekte haben, die in eine sozialwissenschaftliche Richtung gehen. Gulu ist an sich eine Region, die sehr stark benachteiligt ist, auch im ugandischen Kontext. Diese Region hat über 20 Jahre Bürgerkrieg erlebt, mit all den Folgen, die auch international bekannt sind, auch einem größeren Publikum bekannt sind, größeren Publikum bekannt ist, unter anderem auch die Lord Resistance Army und Joseph Kony, der diese Lord Resistance Army angeführt hat. Ein sehr großes Problem, das besteht dort, ist, dass der Kony sehr viele Kindersoldaten zwangsrekrutiert hat und diese Kindersoldaten sehr massiv gelitten haben, sehr viel traumatische Erfahrungen machen mussten. Und ich glaube, dass gerade in dieser Region es wichtig ist, eine gewisse Stabilität zu schaffen. Stabilität wird auch geschaffen, indem Zivilgesellschaften unterstützt werden, Universitäten unterstützt werden. Und gerade die Medizinanthropologie ist da sehr, sehr gut geeignet, beziehungsweise auch ein Masterkurs ist sehr, sehr gut geeignet, weil einfach die Bevölkerung dort eine Weiterbildung erhält, weil auch für die Bevölkerung dort die Medizinanthropologie einfach sehr, sehr viel bringen kann. Im Speziellen ist es der Medizinanthropologie sehr, sehr wichtig, dass sie einen sogenannten Needs-Based Approach verfolgt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf einer Ebene, die natürlich die Universität angeht. Was braucht die Universität dort? Auf einer zweiten Ebene, was braucht die Bevölkerung dort? Gerade im Bereich Gesundheit. Und hier sieht man schon sehr, sehr deutlich, natürlich nicht nur in Uganda, aber speziell auch in Uganda, dass wir eine Art Vermittlerrolle spielen können und auch spielen werden zwischen den Sozialwissenschaften und der Medizin auf der einen Seite und zwischen der Bevölkerung und dem medizinischen System. Wir sehen oder haben das sehr, sehr oft gesehen, dass einfache Menschen von medizinischem Personal oder von Ärzten oft nicht verstanden werden mit ihrem Konzept zur Krankheit. Und wir wollen gerade diese Brücke schlagen zwischen den Professionisten und den Laien.
Und welche Rolle spielen dabei traditionelle Heiler und Heilerinnen?
Im Kurs werden traditionelle Heiler zwar nicht einbezogen, aber wir möchten traditionelle Systeme vorstellen. Wir möchten den Studierenden, die ja teilweise auch aus dieser Region stammen, aber auch aus anderen Regionen Ugandas und aus anderen Ländern Afrikas stammen, wollen wir einfach vermitteln, wie traditionelle Medizin funktioniert, mit welchen Konzepten sie arbeitet, welche Fragen man stellen kann, um diese Vorstellungen bei den Patienten zu eruieren. Und was ganz speziell auch wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir mit einem Schwerpunkt Psychiatrie arbeiten werden. Wir sind dort an der Abteilung für Psychiatrie mit diesem Kurs und das wird sicher dazu beitragen, die Konzepte der Ethnopsychiatrie hineinzubringen. Es geht einfach darum, dass es durch diese Kriegstätigkeit und Bürgerkriegstätigkeit, dass es sehr viele Traumatisierungen gibt in diesen Regionen. Und wir wollen mit den Konzepten innerhalb dieser Traumatisierungen auch sehr stark arbeiten. Also ganz konkret ist es so, dass wir auch Forschungsprojekte haben werden, wo es um Ethnopsychiatrie geht, um Traumatisierungen geht, wo es darum geht, den Menschen auch Auswege zu zeigen.
Welche Fähigkeiten sollen zukünftige Absolventen und Absolventinnen dieses Masterprogrammes haben?
Wir haben Vorlesungen zum Thema humanitäre Interventionen und NGOs, zum Thema Menschenrechte, sehr, sehr wichtig zum Thema auch Kinder und Gesundheit, weil eben sehr viele gesundheitliche Aspekte vor allem Kinder betreffen in dieser Region. Wir haben Vorlesungen und Seminare zum Thema Geschichte und Kolonialismus, chronische Erkrankungen und auch zum Thema Gender and Reproductive Health und reproduktive Gesundheit. Die Studierenden sollen am Schluss das mitbringen können, was in dieser Region gebraucht wird. Das ist nämlich die kommunikativen Kompetenzen, die wichtig sind, um zwischen der Medizin und den einfachen Leuten sozusagen zu vermitteln auf der einen Seite. Sie sollen auch lernen, Projekte zu formulieren. Sie sollen sowohl qualitativ forschen können als auch quantitativ. Qualitativ deshalb, weil gerade bei qualitativer Forschung sehr viel besser Verhalten von Menschen oder Vorstellungen von Menschen dokumentiert werden kann. Ein weiterer Bereich ist, dass sie auch wissen sollten, welche NGOs es gibt, beziehungsweise in welchen NGOs sie arbeiten können. Es soll ja ein angewandter Aspekt sein. Das heißt, diese Studierenden, die diesen Master dann haben werden, bei NGOs arbeiten werden, bei Regierungsorganisationen auch arbeiten und müssen auch verstehen, wie diese NGOs funktionieren. Ich denke, dass dieser Kurs sehr, sehr gut kombinierbar ist, auch mit Forschungstätigkeit von Studierenden dort und auch mit Forschungstätigkeit der Universität selber. Wir kooperieren ja mit der Goethe-Universität, die sehr viel internationale Erfahrung bereits hat. Und da ist es auch als Forschungsleiterin sehr wichtig, zwischen der Universität in Goethe, zwischen der Universität in Wien und zwischen dem EPIR-Büro zu vermitteln, beziehungsweise einfach auch Informationen auszutauschen.
Wir machen einen großen Sprung zum Jahr 2022 mit einem weiteren Highlight der Kooperation zwischen This Human World, dem Filmfestival der Menschenrechte und dem akademischen Programm EPIR. 2022 haben wir die Doku Living Water gezeigt, ein Film über das Wadi Rum in Jordanien. Hinter der beeindruckenden Wüstenkulisse verbirgt sich ein wertvoller, kaum sichtbarer Schatz: Wasser. Doch der Zugang dazu ist schwierig und heiß umkämpft. Es diskutieren der Filmemacher Pavel Boretsky und der damalige EPIR-Stipendiat Paul Omoge über das blaue Gold.
I decided to follow the river and found in places fossilized pieces of plants, fossilized pieces of wood and small shells. So imagine if the rivers appeared and the sweet water turtle would come back. The past gives way to the present to create the future.
قمت اليوم نهار عادي اخبار طيح المراد الانسان يشكي والعالم يبكي زمان اليوم كل شي نرمال ورايين شفت لنعمات والقلب حسن مات العين شفت حاجات.
Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Heute möchte ich aus der Podiumsdiskussion zum Film Living Water, der im Rahmen von This Human World im vergangenen Jahr gezeigt wurde, berichten. Der Filmregisseur Pavel Boretsky hat mit Paul Omondi Omoge, ein Wissenschaftler aus Kenia, diskutiert. Beide haben über das Thema mit globalen Folgen und Herausforderungen, nämlich Wasserknappheit und Ökonomisierung unserer kostbaren Ressource, miteinander diskutiert, sich darüber ausgetauscht.
Long time ago, a lot of raining and a lot of grass. Now, in the time of rain, not too much rain in the desert.
Living Water ist ein Film über Wadi Rum, das Tal des Mondes in Jordanien.
Eine Wüstenlandschaft, die als Drehort für Hollywood-Filme und abenteuerliche Touristenattraktionen bekannt ist. Wenige wissen, dass in der unwirtlichen Umgebung Wasserquellen unter dem Sand liegen, aber ein komplexes Wassersystem die Nutzung sehr aufwendig macht. Und das blaue Gold wird von vielen gebraucht. Das Dissi-Aquifer, wie das unterirdische, tausende Jahre alte Wasserreservoir heißt, liegt im Grenzgebiet von Jordanien und Saudi-Arabien. Unter saudi-arabischem Gebiet liegt der größte Teil der Wasserquellen und nur ein kleiner Teil unter Jordanien. Das Reservoir wird sowohl von Agrarunternehmen in Jordanien wie im Nachbarland ausgebeutet und die Vorräte in diesem fossilen Aquifer sind nicht erneuerbar, denn kaum neues Grundwasser entsteht. Die Sorge ist groß, dass es in wenigen Jahren die Vorräte nicht mehr gibt und diese aufgebraucht sind. Jordanien und seine Nachbarländer sind von einem massiven Wassermangel bedroht und das birgt erhebliches Konfliktpotenzial.
My work starts at 6 a.m. in the morning. I start to open the water for the village. Each 2 hours I have to open the water for one part in the village. Always thinking about the water.
Ich begrüße zur folgenden Diskussion sehr herzlich den Filmemacher, Sozial- und Kulturanthropologen Pavel Borecki, der in Prag gesessen ist, als diese Diskussion im vergangenen Jahr mit Paul Omondi Omoge, Epir-Stipendiat und Doktorand am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur, nach der Ausstrahlung des Films für ein interessiertes Publikum stattgefunden hat. Pavel und Paul haben einiges gemeinsam. Sie sind beide Akademiker und Forscher, haben einen Hintergrund im Bereich internationale Entwicklung und nicht zuletzt verfolgen sie einen disziplinübergreifenden Ansatz in ihrer Forschung. Pavel, darf ich dich bitten, den Einstieg zu machen? Einige Worte zur Faszination der angewandten Anthropologie und dann auch zu deiner Arbeit im Film.
Thank you for invitation. Paul, do you want to start?
You can go first, it's fine.
Okay. So it's correct. I'm affiliated to the academic institution, but one of my primary tools for research and communication is film. Across my career, I've been always trying to incorporate audiovisual methods and audiovisual storytelling. I'm a big believer in applied anthropology.
Ich setze mich mit dem, was die angewandte Anthropologie ermöglicht, für das Engagement draußen in der Welt ein. Living Water ist mein erster Film. Er ist Teil meiner Doktorarbeit in Jordanien, wo ich ein Jahr lang gelebt habe, und seit 2020 reise ich mit dem Film herum, organisiere Diskussionen und versuche, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen.
It follows from my interest at a Czech level, because we co-founded with my colleagues and friends the first Czech institution, or an organization which used anthropology to make impact.
Thank you, Pavel. Paul, what about you?
Yes, so to add on what you already mentioned, now I'm currently doing research on water resources around a transboundary water resource in between Kenya and Uganda. So this is a border resource there known as the Sioma-Laba-Malakesi River Basin.
Wir sprechen von Wasser für die industrielle Nutzung und andererseits dem kommunalen Wasserbedarf. Wie kann man das in Einklang bringen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft keine Schwierigkeiten bekommen? Wir haben es auch mit einer wachsenden Bevölkerung in der Region zu tun. In diesem Einzugsgebiet des Sioma-Laba-Malakesi leben auch 4 Millionen Menschen. Wie können wir sicherstellen, dass Sie wissen, dass die Verfügbarkeit der gleichen Wasserressourcen für die Zukunft und für künftige Generationen nicht gefährdet ist? Das ist im Grunde das, was ich im Moment mit meiner Forschung zu tun versuche. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass all diese Arbeit in sehr unterschiedliche politische Verantwortlichkeiten liegt zwischen zwei verschiedenen Ländern. Und das ist auch noch einmal eine große Herausforderung.
So this is basically what I am trying to do at the moment with my research. It is important also to note that while doing this, you're doing it within a very confusing policy environment between two different countries. And so this is also part of what I'm trying to highlight, even as I go about trying to bring answers or try to get solutions to some of these challenges.
Thank you, Paul. The question that goes to you, Pavel, is why is it important for you to narrate environmental challenges?
Warum ist es für dich wichtig, von ökologischen Problemen zu berichten und Filme zu produzieren, die von Bedeutung sind, und zwar mit anthropologischen Ansätzen, wie du es getan hast?
I really appreciate what Paul just started talking about, conflicting water demands, a transboundary water resource, how to harmonize.
In diesem Prozess stellt man natürlich fest, dass die Nachfrage groß ist. Es geht um unterschiedliche konkurrierende Fragen zur Wassernutzung für die Zukunft und wie können diese Fragen, sei es für die Landwirtschaft oder Bewässerung oder die häusliche Wasserversorgung, bestmöglich gelöst werden. Ich versuche zu zeigen, wenn wir dem Wasser folgen, was werden wir dort finden? Welche Gemeinden nutzen das Wasser in Jordanien im Speziellen? Ich versuche also, eine Art Kategorisierung vorzunehmen. Ich versuche ein wenig zu verallgemeinern. Es geht nicht um einen einzelnen Helden. Vielleicht ist das Wasser selbst ein einzelner Held. Das ist eine der Botschaften des Films. Und dann versuche ich zu zeigen, okay, hier haben wir private Farmen in der Wüste. Was steht auf dem Spiel? Es leben hier Beduinen, ehemalige Nomaden, die jetzt in der Wüste sesshaft sind. Was steht für sie auf dem Spiel? Und dann haben wir eine wachsende Stadt. Das ist eine der obersten Prioritäten für dieses relativ arme Land, vor allem was die natürlichen Ressourcen betrifft. Wie sieht also der Plan dafür aus? Und damit man anfangen kann, darüber nachzudenken, was sich verändern soll. Ich mache also diese Kartierung, ich mache diese beschreibende Arbeit, ich mache sie durch den Film.
My hope is that since this is based on a long-term field work, I'm not a journalist coming quickly into the community. Tell me a couple of words about your problems. It's a really in-depth investigation into the current situation. At the same time, there's a lot of theory, social theory happening. I'm looking into politics. The second advantage next to the field work is the incorporation of comparative perspective. Yeah, that using social theory, you don't see Jordan as somewhat, you know, isolated example of social relations, of political relations, and you're trying to see through. And this is perhaps a second advantage why anthropology and filmmaking and development can go hand in hand.
Es ist eine wirklich gründliche Untersuchung der aktuellen Situation, die gleichzeitig eine soziale Theorie ist. Ich beschäftige mich auch mit Politik und kann dadurch auch eine vergleichende Perspektive mit einbeziehen. Wenn man eine soziale Theorie verwendet, ist Jordanien kein isoliertes Beispiel von sozialen und politischen Beziehungen. Das ist vielleicht ein weiterer Vorteil, warum Anthropologie, Filmemachen und Entwicklung Hand in Hand gehen können. Weil wir es gewohnt sind, von der Mikroebene, von den Haushalten, von den Individuen und dem, was sie uns sagen, zur Makroebene überzugehen und die Geopolitik zu betrachten. Und wir versuchen, immer hin und her zu gehen, immer zu vergleichen. Das ist in meinem Film sichtbar, warum man ökologische Herausforderungen und anthropologische Ansätze zusammenbringt. Das ist eine der Herausforderungen für die Vorstellungskraft, das Ausmaß des Klimawandels. Es gibt einige Theoretiker, die von einem Hyperprojekt sprechen. Und wir befinden uns in diesem Hyperprojekt. Man kann es nicht begreifen. Und es ist in sich ein massives Ganzes. Und ja, es ist hyper. Es betrifft uns als Menschheit. Also, wie geht man vor? Wie soll die Erzählung sein, damit man sie begreifen kann? Wir haben eine Wissenschaft und Zahlen, die uns erlauben, diesen imaginären Sprung zu machen und zu versuchen, das Ausmaß der Herausforderung zu verstehen. Wir haben im Laufe der Jahre damit begonnen, genau das zu tun. Ich meine, es gibt viele brillante Wissenschaftler, die sich in ihrer ganzen Karriere damit beschäftigt haben, die Klimakatastrophe in Zahlen zu erklären. Und die vielleicht so frustriert sind, dass sie nicht die wirklichen Veränderungen sehen. Die brauchen wir aber, denn der Wasserverbrauch ist ein Teil davon. Das soll nicht wie Werbung für Anthropologie klingen, aber vielleicht ist es das doch. Zumindest ein bisschen. Die Anthropologie arbeitet mit einem starken Sinn für Ethik in der Forschung und der Einbeziehung dekolonialer Wissenschaft. Diese Art von Sensibilität, die in der heutigen Welt extrem wichtig ist, wann immer wir über internationale Zusammenarbeit sprechen, die Frage, wie und wessen Stimmen zählen, und mein Privileg als junger weißer Mann, nach Jordanien zu gehen und die jordanische Geschichte zu erzählen, all das spielt zusätzlich eine große Rolle. Und vor allem die Frage, wie ich die Gemeinschaft mit einbeziehen kann.
You know, the question of voice, whose voice, what is my privilege as a young white male going to Jordan and telling a Jordan story, all of these sensitivities play a role. And how do I involve community? So all of that, it's a part of the package of anthropological scholarship. And I believe connecting it with filmmaking makes absolute sense.
The culture has changed. We might update our ideas about how to improve their situation. We have to look at it. We have to organize it.
What about you, Paul? Why is it important for you to address water issues?
Paul, wie ist das bei dir? Warum ist es dir besonders wichtig, wirtschaftliche und ökologische Verflechtungen der Wasserversorgung aufzuzeigen? Und welche Methoden hast du dafür?
First of all, for me, it's a very personal issue because I grew up in a very dry area.
Zunächst einmal ist es für mich ein persönliches Thema, denn ich bin in einem sehr trockenen Gebiet aufgewachsen, im Norden Kenias, nur wenige Kilometer vom Äquator entfernt. Und das spiegelt in gewisser Weise das Wadi Rum, die Gegebenheiten bzw. den Kern des Themas. Das ist also sehr ähnlich. Also was finden wir vor in zwei unterschiedlichen Gegenden der Welt? Es ist eine sehr trockene Gegend das ganze Jahr über und ich erinnere mich als kleiner Junge, als wir Wasser aus den Lastwagen der Armee bekamen in Wasserflaschen und das geschah fast 8 Monate im Jahr. Es gab also nur etwa 4 Monate, in denen wir Wasser hatten, zu dem wir Zugang hatten, ohne dass es jemand zu uns bringen musste. Mein Leben bestand also darin, Lösungen für dieses Problem zu finden.
And so my life has been working or trying to find solutions to this problem. My second reason why I'm doing this and why I think research is important here is because there is, in the region where I come from, there is a lack of data or information.
Der zweite Grund, warum ich das tue und warum ich denke, dass Forschung hier wichtig ist, ist, dass es in der Region, aus der ich komme, einen Mangel an Daten und Informationen gibt. Die Forschung versucht also, die notwendigen Informationen zu liefern, die wir brauchen, um zu verstehen, wie wir sowohl räumlich als auch zeitlich agieren müssen. Und jetzt haben wir so viele verbesserte Informationsquellen durch Fernerkundungsdaten, die ich jetzt in meiner Forschung hier verwenden kann, um auch da zu versuchen, zum Beispiel die Regenmenge zu verstehen. Also wie viel Regen jetzt beispielsweise fällt und wie viel Regen vor Hunderten von Jahren gefallen ist. Wir haben viele Messgeräte zur Messung von Niederschlag und anderen Niederschlagsmengen. Aber das Problem ist, dass in meiner Region einige von diesen Messgeräten entweder zerstört wurden oder nicht mehr in Betrieb sind. Und wenn man die Niederschläge in einigen der tropischen Regionen, in denen wir tätig sind, in Relation setzt, ist es sehr schwierig, zum Beispiel auf dem Mount Kenya oder dem Berg Elgon eine Wiederinbetriebnahme zu erreichen, weil diese Stationen noch teilweise durch wilde Tiere zerstört werden.
You know, we have a lot of what we call rain gauges or measuring instruments for measuring rainfall and other precipitation. But the issue is, in my region, some of them are either have been vandalized or they're not operating anymore. And so it is important that we have even alternative sources of data so that we are able to address the issues that face us. We have climate change, and I think Pavel has alluded to that in his narration. And climate change is one of the most...
Deshalb ist es wichtig, dass es auch alternative Datenquellen gibt, damit wir uns mit diesen Problemen auseinandersetzen können, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben den Klimawandel und ich denke, Pavel hat darauf angespielt, dass der Klimawandel eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Generation und der Region, aus der ich komme. Wenn ich von Ostafrika und ganz Afrika spreche, ist er ebenso vorhersehbar.
We all know that water is life, yeah? Meaning we cannot survive without it, both for humans and other organisms. And we need to have it accessible to all of us, both as a right and as a need, a very important need.
There are more people on the earth, more need for water. But there's not enough. Caring is something the world is seeing less of. In most places in the world, when new things came in, they had to throw out the old. Nobody teaches you how to change. In the last couple of years, they would come and many of them have said to me, I'm not really okay with it. I think people are caught in a trap. They don't truly see the world around them. If human beings would care more outside of what they were told to care about,
Paul Omondi Omonge, thank you very much. Pavel Boretsky, thank you so much.
Thank you for the invitation. Thank you for doing this, guys.
Thank you so much. Keep pushing.
Zum Abschluss hören wir ein Interview mit der Wissenschaftlerin Gabriele Slezak. Sie ist am 6. Dezember 2025 um 11 Uhr bei This Human World und appear zu Gast im Anschluss an den Film How to Build a Library. Im folgenden Gespräch, das vergangenen Jahr aufgenommen wurde, nehmen wir gemeinsam mit Gabriele Slezak die Spur von Rassismen und kolonialer Kontinuitäten in österreichischen Bibliotheken und Museen auf.
Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Mein Name ist Gabi Slezak, bin Afrikawissenschaft.
Sprechen wir über Dekolonisierung von Wissen und Rassismen im Bücherregal. So, warum setzt ihr euch damit auseinander?
Die Intention war ja auch, rassistisch zu bewerten und abzuwerten und hier eine Differenzierung einzuführen, die sozusagen auch die Herrschaft legitimiert, auch legitimiert, Menschen einen Anspruch abzusprechen. Und das vor dem Hintergrund sozusagen einer Überlegenheit, aber nicht nur einer Überlegenheit, auch eines besseren Wissens und diesen Modernitätsgedanken auszuüben. Also dadurch sind Menschen in eine bestimmte Kategorie eingeteilt worden, die sie als klar unterprivilegiert eingestuft hat und auch ihnen gewisse Fähigkeiten, die Menschen, die wir alle teilen, ihnen abgesprochen worden sind. Und das Interessante ist eben bei allen diesen Ansätzen von Dekolonialisierung ist eben genau diese Fortdauer von diesen Denkmustern, von Ungleichheit, einer Legitimierung von Ungerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeit in verschiedensten Bereichen, diese aufzugreifen und dem nachzugehen und hier auch eine fundierte Auseinandersetzung mit Rassismen und diesen rassistischen Kategorien, die da eingeführt worden sind, auch ständig eigentlich mitzudenken. Das ist wirklich für uns alle eine Auseinandersetzung, die wir lernen müssen, oder? Und weil es zu viele Jahrzehnte als eine Selbstverständlichkeit angesehen worden ist und diese Machtverhältnisse als gegeben angenommen worden sind und wir uns dessen nicht bewusst sind, und da sage ich bewusst wir, weil das ist dieses Wir hier wirklich allgemein gilt, das Bewusstsein darüber, dass das konstruierte Verhältnisse sind und auch konstruierte Kategorien, nach denen bewertet wird.
Mhm. Für euch relevant war jetzt aber der Kontext der internationalen Entwicklung, der Entwicklungspolitik und somit auch die C3-Bibliothek als Ausgangsort dieser Arbeit, zumindest hier in Wien, hier in Österreich. Die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik hat einen großen Bestand zu eben diesen speziellen Themen, alles was mit internationaler Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit zusammenhängt. Also in Bezug auf Fortdauer beziehungsweise auch Bestand und Spurensuche und so weiter, gleich im Anschluss dann die Frage, nämlich an welchen Orten also eure Arbeit spielt. Ist das jetzt die C3 gewesen, ausgehend davon, und wie setzt sich das dann weiter fort?
Ja, fange ich da kurz an zuerst, nur um das in einen guten Rahmen zu setzen. Danke, Mayada, ja, für den Hinweis. Die ÖFSE, in der ich auch arbeite, wie du eingangs erwähnt hast, leitet gemeinsam mit noch zwei anderen Einrichtungen, der Frauensolidarität und Baobab, eine entwicklungspolitische Bibliothek, die C3-Bibliothek. Und diese ist, wie auch verschiedene Disziplinen, wie die Afrika-Wissenschaften, also unsere Disziplin, in der wir sozialisiert sind, sozusagen wissenschaftlich sozialisiert waren, aber auch natürlich die Kultur- und Sozialanthropologie genauso, sind Disziplinen, die ihren Ausgang in einem kolonialen Kontext genommen haben. Und das heißt, wir haben in der Entwicklungspolitik natürlich inhärent koloniale Spuren. Im Falle der C3-Bibliothek wirkt sich das so aus, dass wir Bestände haben, die aus der Kolonialzeit stammen, aus der Kolonialzeit, in der Missionare tätig waren, in denen Kolonialbeamte tätig waren, dokumentiert haben, Wissen aufgebaut haben, aber eben auch damals Entwicklungshelfer und Helferinnen nicht nur ihre Projekte durchgeführt haben oder konzipiert haben, sondern alles auch mit Dokumentationen und ihren theoretischen Abhandlungen versehen haben. Das heißt, das ist klar, dass dieser Bestand in unserer Bibliothek vorhanden ist. Im Besonderen wirkt sich das bei der C3-Bibliothek eigentlich dadurch aus, dass wir Schenkungen bekommen haben. Und die Frage ist natürlich, welche Aufgabe hat jetzt eine Bibliothek, die in Österreich die größte ist zu diesem entwicklungspolitischen Bestand? Welche Aufgabe entsteht aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung in Bezug auf den Umgang, in Bezug auf Bildungsaktivitäten, aber auch eben in Bezug auf die eigene Reflexion? Und das Interessante ist, in meinem Fall beide Bereiche, wo ich arbeite, also das gilt für die C3-Bibliothek, aber das gilt genauso natürlich auch für das Institut für Afrikawissenschaften. Das ist auch eine Entwicklung am Institut, dass diese Reflexion viel, viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist in letzter Zeit.
Das heißt, die Bewusstseinsbildungsarbeit geht ja weiter. Zum C3 muss man erwähnen, das beinhaltet ja auch Lernmaterialien für globales Lernen. Das heißt ja hier auch für sehr junges Publikum. Gabi, noch einmal die Frage an dich zurück in Bezug auf die C3-Bibliothek, die eine sehr wichtige ist. Und hier gibt es ja noch einmal Schlagworte wie epistemische Gewalt, epistemische Unterdrückung. Kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, wie sich dann so eine Spurensuche, wie die vor sich geht, wenn man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt?
Also die konkreten Felder, die man sich da anschauen kann, sind einerseits Personalpolitik in einer Bibliothek, die Strukturen, die so dahinter liegen in einer Bibliothek. Natürlich kann man sich anschauen, wie ist der Erwerbsprozess, also was du angesprochen hast, wie erfolgt der? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es auch, neue Türen aufzumachen, andere Wege einzuschlagen, die bisher nicht verwendet worden sind. Aber natürlich ein Kernelement ist das Beschlagworten oder wie das Wissen aufbereitet wird und natürlich der Bestand, die Bestandsauswahl, also wie wird selektiert. Und da gibt es unterschiedliche Themen, die wichtig sind, oder? Weil einerseits ist es natürlich die Kompetenz beim Bibliothekspersonal selbst. Andererseits aber auch, wie funktioniert die Selektion, auf welchen Mechanismen beruht sie und welche Informationen Informationen stehen zur Verfügung. Also wenn wenig Zeit da ist und man angewiesen ist darauf, dass eine Vorselektion genommen wird und man aus dieser dann nur mehr aussuchen kann, fällt ja weg, dass möglicherweise die einzelne Person auch noch eine besondere Kompetenz hätte, hier dekolonialisierende Strategien zum Beispiel zu entwickeln. Beispielsweise AutorInnen aus afrikanischen Universitäten oder Forschungsnetzwerken, die möglicherweise gar nicht erst die Möglichkeit haben, in unserem globalen wissenschaftlichen Publikationssystem tatsächlich erfolgreich zu publizieren. Das ist ein Gefälle, das gibt es, das wissen wir auch. Hier gibt es eine sehr starke Benachteiligung. Wir haben ExpertInnen, mit denen wir uns austauschen könnten, aber die Zeit oft nicht, das Geld oft nicht. Das sind viele Fragen. Man kann auch die Debatte um Museen aufgreifen und hier schön eigentlich die Rolle von Bibliotheken und Archiven und Wissensspeichern genau zur Aufarbeitung davon auch betonen. Du hast vorher auch den Begriff epistemische Gewalt genannt. Das kommt ja auch aus der postkolonialen Theorie und das weist eben darauf hin, dass es eben genau notwendig ist, hier widerständige Strategien zu entwickeln, um gewohntes Denken, Kategorisieren auch aufbrechen zu können. Dazu braucht man Instrumente und Kompetenzen. Es gibt viele Möglichkeiten, das sichtbar zu machen, oder?
Gabriele Slezak, noch zu dir und ein weiterer Bereich. Du warst ja in zahlreichen Programmen, Projekten von EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, hier auch tätig, um es auch an dieser Stelle zu nennen, in diesem Rahmen wir auch die Radiosendung machen. Wie weit warst du da schon mit dieser Thematik befasst?
Naja, das ist natürlich breit. Und es gibt in der internationalen Forschungspartnerschaft treten diese Themen, die du jetzt genannt hast, natürlich auf. Und das im Projektteam bewusst anzugehen und sich da zu fragen, welche Möglichkeiten haben wir zumindest als Team gegenzusteuern, dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Das fällt natürlich leichter, wenn man eine Gruppe von 20 Leuten ist, als eine ganze Universität. Was aber auffallend ist, ist natürlich genau diese Themen wie Zugang zu Wissen, wie wird Wissen aufbereitet, Zugang zum Publizieren, zur internationalen Forschungslandschaft. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Themen, die ja auch zu den Zielen des EPIR-Programms zählen, dass es hier ja auch nicht nur darum geht, gemeinsam eine Forschungskooperation aufzubauen, sondern sich auch darüber im Klaren zu werden, was ist notwendig, damit diese Kooperation eine ist, die das volle Potenzial zulässt, ja, oder auch ausschöpft. Und das geht nie, wenn das so ungleiche Strukturen sind.
In einem Artikel mit dem Titel »Nichts als die Liebe zur Forschung selbst« schreibt Walter Sauer: »Koloniale Akteure wurden und werden vielfach noch als Sammler unter Anführungszeichen konstruiert, was im Rahmen dieses Diskurses als Entlastung zu verstehen ist. So rezipiert die konservative Wissenschaftsgeschichte etwa Franz Binder, einen der bedeutendsten Gummi-, Elfenbein- und Sklavenhändler im Südsudan der 1850er Jahre, nur als Gründer der ethnologischen Sammlung des Bruckenthal-Museums im vormals österreichischen Sibiu, Rumänien, oder einen Offizier der deutschen sogenannten Schutztruppe bei der Eroberung Ostafrikas, Alfred Siegel, als Urheber einer der bedeutendsten Sammlungen des heutigen Weltmuseums. Es findet hier eine Argumentationsumkehr, so Sauer weiter, die anstatt die Herkunftsgeschichte einer bestimmten Sammlung aufgrund der kolonialistischen Einbindung ihres Sammlers zu hinterfragen, wird sie durch den Verweis auf dessen Sammlereigenschaft legitimiert. Per Definitionem war seine Tätigkeit eben nicht als die Liebe zur Forschung selbst. Diese Art Beispiele gibt es sehr viele. Walter Sauer ist nun seit mehr als 30 Jahren auf Spurensuche zu diesem und anderen Themen.
Das war unsere Jubiläumsausgabe von Welt im Ohr mit besonderen Hörmomenten aus 10 Jahren Film trifft Forschung. Wenn Sie Lust bekommen haben, Film und Wissenschaft in einer Diskussion live zu erleben, dann merken Sie sich den 6. Dezember 2025 um 11 Uhr vor. Und vielleicht sehen wir uns ja im Kino.